Gemeinsam haben die Psalme, dass es immer Gott ist, den sie besingen, den sie anbeten, aber den sie auch ihren Zweifel und ihre Klage und ihre Not kundtun. Und trotz allem oder vielleicht sogar gerade deswegen ihre Hoffnung auf Gott setzen, als Quelle des Lebens und der Freude. Die Psalmen wurden geschrieben von ganz unterschiedlichen Menschen. Etwa die Hälfte der Psalmen stammt von König David. Viele Psalmen fangen einfach so an. Ein Psalm von David, ein Lied von David. 12 Psalmen sind von Asaf und 12 Psalmen von den Kindern Koras. Aber auch zum Beispiel Mose hat einen Psalm geschrieben. Ich denke, viele von uns kennen den Psalm 90 von Mose. Oder auch Salomo, Psalm 127. Aber bei vielen Psalmen steht auch einfach nicht dabei, wer ihn geschrieben hat. Unbekannte Dichter haben auch zu diesen Psalmen beigetragen. Heute beschäftigen wir uns mit Psalm 130. Dieser Psalm ist einer von den 15 Wallfahrtsliedern oder Pilgrimsliedern. Das sind die Psalmen 120 bis 134 und die bilden eine Einheit. Die gehören alle zusammen. Diese Psalmen wurden gesungen auf dem Weg nach Jerusalem, wenn man hinzog, um die hohen Feste zu feiern. Aber auch diejenigen, die nicht mit konnten, die zu Hause blieben, haben diese Psalmen in dieser Zeit gesungen. Und so erlebten sie im Geiste auch diese Pilgrimsreise nach Jerusalem mit. Und von Psalm zu Psalm kam man Jerusalem immer näher. Psalm 120, der erste von diesen Psalmen, da ist man noch sehr weit weg von Jerusalem, sogar in der Fremde. Das können Sie gerne mal nachlesen zu Hause. Psalm 120, da klagt das Volk, dass sie in der Fremde ist. Und bei Psalm 134 ist Jerusalem erreicht. Man ist im Heiligtum und erbittet dort den Segen Gottes. Und viele Versen aus diesen Wallfahrtspsalmen sind uns, denke ich, bekannt, haben wir öfters gehört oder gesungen oder kennen die vielleicht sogar auswendig. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder Psalm 126. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Oder Psalm 127. Wenn der Herr das Haus nicht baut, vergeblich arbeitet daran die Bauleute. Diese Wallfahrtspsalmen sind durchdrungen von drei Grundthemen, die eigentlich fast in jedem dieser Psalmen vorkommen. Das ist erstmal die Sehnsucht nach Gott und nach seinem Heiligtum in Jerusalem. Und das zweite, Gottes Treue und seine Rettung aus vielen Notlagen. Und das dritte, die Freude am Herrn. Und diese drei Grundgedanken kommen auch vor in unserem Psalm heute, Psalm 130, den ich jetzt nach der Luther-Übersetzung von 2017 lese. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele hat, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe, Israel, auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. 8 Verse in einem Psalm, wo sehr, sehr viel drinsteckt. Also ich denke, da könnte man fast über jeden Vers eine Predigt halten. Ich werde es also nur so ein bisschen anreißen, was in diesem Psalm drinsteckt. Und wir fangen mal an mit der Einordnung. Dieser Psalm ist, wie schon gesagt, ein Wallfahrtslied. Wir kennen diesen Psalm vielleicht fast eher noch aus der Vertonung von Martin Luther aus 1524. Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Herr Gott, erhör mein Rufen. Steht auch heute noch im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 299, ein bekanntes Lied von Martin Luther. Und dieser Psalm wird gemeinhin auch als Bußpsalm eingestuft. Insgesamt gibt es 7 Psalmen im Psalmbuch, die als Bußpsalm eingestuft werden, darunter zum Beispiel der Psalm 51, wo David seine Sünde mit Bathseba Gott bekennt und dafür Buße tut. Aber die Überschrift dieses Psalms ist nicht ein Bußgebet, nein, darüber steht ein Wallfahrtslied. Passt das überhaupt zusammen? Sind die Wallfahrtslieder nicht eher so Lieder mit froher Erwartung, das Aufziehen nach Jerusalem, das freudige Fest, wo man hinzieht? Passt das überhaupt zu einem Bußpsalm? Ja, es stimmt. Aber die Freude des Aufziehens nach Jerusalem hat einen Grund. Nämlich die Sehnsucht nach Gott. Nicht die Sehnsucht nach einem schönen Fest, sondern die Sehnsucht nach Gott. Und der Dichter weiß, ich brauche Gott, denn ohne ihn bin ich verloren. Und ich habe keinen Anspruch darauf, dass er mich hört. Und deshalb auch Buße, die in diesem Psalm zum Ausdruck kommt. Ja, und diese Überlegung, dass Gott eben das Ziel ist und nicht das Fest von dieser Wallfahrt, das können wir vielleicht bei uns ein bisschen so mit Weihnachten vergleichen. Ja? Kann man sich überlegen, wozu feiere ich Weihnachten? Mache ich das wegen den Geschenken, wegen dem schönen Familientreff, wegen der Gemütlichkeit, wegen dem guten Essen? Oder feiere ich Weihnachten wegen Jesus, weil er der Retter ist? Und so auch hier bei diesem Psalm, das Ziel ist Gott und nicht das Fest. Wie geht es weiter in dem ersten Vers? Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Der Dichter des Psalmes ist unbekannt. Kein Name wird genannt. Er meldet sich einfach mit Ich. Und stellvertretend steht er für ganz Israel. Das werden wir auch im weiteren Verlauf des Psalms noch sehen. Und er weiß, wo er sich befindet. Man könnte fast sagen, er kennt seinen Platz in der Tiefe. Da ist man nicht gerne, oder? Und mit diesem Aus der Tiefe rufe ich, wird Verschiedenes gleichzeitig zum Ausdruck gebracht. Du Gott, du bist viel größer und höher als ich. Wir können uns nicht auf Augenhöhe begegnen. Ich bin nur ein Mensch. Du Gott bist unendlich viel mehr. Es steht hier nicht aus tiefer Not, so wie der Martin Luther das dann in seinem Lied dann gedichtet hat, sondern es steht einfach nur aus der Tiefe. Aber dennoch denke ich, dass der Martin Luther recht hat, weil es ist eine Notlage, in der sich der Dichter hier befindet, eine aussichtslose Lage. Und zwar deswegen, weil er als Sünder nie Gott begegnen kann. Es ist keine äußerliche Notlage, so wie auch in anderen Psalmen, dass man sagt, Feinde bedrängen mich oder Krankheiten oder irgendwelche Dinge von außen, die auf mich einwirken, die mich in Bedrängnis bringen. Nein, die Notlage hier ist eine, die in diesem Dichter selbst drin ist, in dem Menschen drin ist. Die Notlage ist unser eigenes Versagen, unser Unvermögen, vor Gott gerecht zu sein. Und das ist eine Notlage, die uns alle betrifft, denn keiner von uns kann vor Gott bestehen. Und dennoch ruft hier der Psalmist einfach zu Gott. Und wir merken, er zweifelt nicht daran, dass es Gott gibt. Es ist kein Ruf, Herr, wenn es dich irgendwie gibt oder wenn du bestehst, lieber Gott. Nein, der Dichter wendet sich an Gott, weil er sicher ist, dass Gott da ist. Und das merken wir daran, dass er ihn mit seinem Namen anspricht. Er ruft kein namensloses Etwas an, sondern Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der sich namentlich an Mose zu kennen gab, nämlich Jahwe, Jehova. Für die, die das vielleicht nicht wissen, wenn in den Übersetzungen, in der deutschen Übersetzung, das Herr groß geschrieben ist, also mit 4 großen Buchstaben, dann steht immer im ursprünglichen Text Jahwe, Jehova. der Name Gottes. Aus der Tiefe ruft der Dichter. Und was ruft er? Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Der Dichter fleht zu Gott, er fordert ihn quasi auf, ihn zu hören und sein Gebet nicht zu ignorieren. Aber dieser Hilferuf klingt nicht verzweifelt. Ich höre keine Angst, nicht gehört zu werden. In diesem Vers klingt vielmehr die Zuversicht, dass Gott hört und dass deswegen das Flehen nicht umsonst ist. Wenn du betest, weißt du dann, dass Gott hört? Ob er das erhört, was du von ihm erbittest, ist eine andere Sache. Gott ist souverän. Er entscheidet, ob er das erhört, was du von ihm erbittest oder nicht. Und wir sollten deshalb auch immer bitten, Herr, dein Wille geschehe. Aber Gott hört jedes Gebet. Er weiß sogar, um was wir bitten, bevor wir es ausgesprochen haben. Jesus sagt das später im Neuen Testament. Aber dieses Wissen hat auch eine Kehrseite. Vielleicht denken wir, dann brauche ich ja gar nicht zu bitten. Wenn Gott eh schon weiß, was ich von ihm brauche, dann brauche ich es ihm doch gar nicht mehr zu sagen. Und das stimmt nicht. Gott möchte, dass wir mit ihm reden. Dass wir auch das aussprechen, was er schon lange weiß, dass wir brauchen. Gott möchte eine Beziehung mit uns. Und der Dichter dieses Psalms scheint das zu wissen. Und auch später finden wir diesen Gedanken zurück, zum Beispiel in 1. Petrus 5, Vers 7. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott möchte, dass wir ihm alles sagen, was uns bedrückt. Und er hört unser Rufen und Flehen. Und der Dichter bittet also, dass Gott ihn hört. Aber was bittet er denn? Das Interessante ist, dass er das gar nicht sagt. Wir kommen da gleich noch drauf. Nur indirekt merken wir, um was er eigentlich bittet, nämlich um Gnade und Vergebung. Aber in dem nächsten Vers geht es anders weiter, nämlich, wenn du, Herr, Sünden anrechten willst, Herr, wer wird bestehen? Die Erkenntnis, dass wir vor Gott nicht bestehen können, ist der erste Schritt zur Erlösung. Und das nicht nur im Neuen Testament, sondern hier im Alten Testament, mitten im Buch der Psalmen, begegnet uns ein Gedanke, den wir fast eher von Paulus aus dem Römerbrief kennen, dass niemand vor Gott gerecht werden kann. Das Wort, was hier mit anrechnen übersetzt wird, heißt so viel wie bewahren oder gedenken, nicht vergessen. Hier sagt der Dichter also, Herr, wenn du unsere Sünden nicht vergisst, wenn du sie immer in Erinnerung behältst und wenn du uns zur Rechenschaft ziehst, dann haben wir keine Chance. Ja, Gott sieht die Sünden. Ihm entgeht nichts, was wir tun. Aber er will sie uns nicht anrechnen, wenn wir ihn um Gnade anflehen. Und das ist es, was der Dichter hier tut, ohne es auszusprechen. Aber man spürt das in dem ganzen Psalm. Er fleht Gott an, er fleht ihn um Vergebung an. Und er stellt hier fest, dass er nicht vor Gott bestehen kann. Aber er stellt auch fest, dass Gott vergibt. Und das ist auch der nächste Vers. Gott, bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Der Dichter weiß, dass Gott ein vergebender Gott ist. Es ist keine Frage, sondern eine Feststellung. Dieser eine Satz enthält sehr viel in wenigen Worten, deshalb ein paar kleine Gedanken dazu. Interessant ist, dass hier steht, bei dir ist die Vergebung. Normalerweise sagen wir, bei Gott ist Vergebung. Aber hier wird die Vergebung genannt. Und das bedeutet, dass es hier sich nicht nur um eine Tatsache handelt, dass Gott vergibt, sondern um eine, was soll ich sagen, eine Eigenschaft, ein Heilsgut, das zu Gott gehört. Es ist, als würde der Dichter hier sagen, Gott ist nur mit Vergebung zu haben. Das gehört zusammen, Gott und Vergebung. So ist er und nicht anders. Und dazu passt auch der zweite kleine Gedanke. Im ursprünglichen Text steht nicht bei dir ist Vergebung, sondern mit dir ist Vergebung. Nur sagen wir das auf Deutsch ja nicht so, mit dir ist Vergebung. Aber das steht da. Und das drückt auch aus, dass Vergebung und Gott wirklich zusammengehören, dass die eine Einheit bilden. Und es ist vielleicht deswegen, dass die eigentliche Bitte, Herr, vergib mir meine Schuld, in diesem Psalm fehlt. Der Dichter weist darauf hin, dass Gott ein vergebender Gott ist, und er nimmt diese Vergebung, man könnte fast sagen, selbstverständlich in Anspruch. Und das ist keine Überheblichkeit, das ist keine Unverschämtheit, sondern es geht hervor aus dem tiefen Verstehen, wie Gott wirklich ist. Auch im Neuen Testament, im Hebräer 4, Vers 16, finden wir diesen Gedanken zurück. Da lesen wir, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechten Zeit. Wir werden nachher, nach der Predigt, das Lied singen, allein durch Gnade stehe ich hier, wo es im Refrain heißt, mutig komme ich vor den Thron. Und so viel Freimut und Zuversicht dürfen wir haben, weil wir einen so großen Gott haben. Und der letzte kurze Gedanke zu diesem Vers, dass man dich fürchte. Die Gottesfurcht folgt automatisch, könnte man sagen. Die Vergebung ist kein Beruhigungsmittel, sondern sie führt dazu, dass wir Gott fürchten. Das bedeutet nicht, dass wir Angst vor Gott haben, sondern dass wir ihm Ehrerbietung entgegenbringen, ihn loben und preisen für seine Güte, für seine Gnade und für seine Vergebung. Interessant ist nun der nächste Vers. Ich harre des Herrn, meine Seele hat und ich hoffe auf sein Wort. Nachdem der Dichter sich selbst sicher ist, dass Gott vergibt, möchte er das aber aus Gottes Mund selbst hören. Er möchte die Bestätigung haben. Ja, mein Kind, ich vergebe dir. Und so erwartet nun der Dichter den Zuspruch Gottes, dass er ihn vergeben hat. Das alte Wort harren bedeutet nicht einfach warten, sondern eher so etwas wie geduldiges, aktives, erwartungsvolles Warten. Und nun verstehen wir auch besser, dass es tatsächlich ein Wallfahrtslied ist. Das Volk ist auf dem Weg nach Jerusalem und es erwartet im Heiligtum den Zuspruch Gottes. Jetzt könnte man sagen, es ist wie bei einem Kind, das bald Geburtstag hat. Es weiß, dass es Geschenke bekommt. Es weiß vielleicht auch sogar schon, was geschenkt wird. Und trotzdem fiebert es diesen Geburtstag entgegen. Der nächste Vers weitet das noch ein bisschen aus. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Dieses Warten ist nicht einfach nur Zeit schinden. So nach dem Motto, dann beschäftige ich mich erst noch mal mit etwas anderes. Gehe mal einkaufen, arbeiten, Urlaub, Entspannung. Muss noch ein bisschen lernen. Das hat ja alles noch Zeit, das dauert noch eine Weile. Nein, das Warten hier ist ein sehr intensives Warten. Es ist ein sich herbeisehnen. Hier wird das Beispiel der Wächter genutzt. Die Wächter halten nachts Wache auf der Stadtmauer. Es ist kalt, es ist dunkel, alle schlafen, aber sie müssen wach bleiben. Wie lange noch? Das dauert ja. Der Tag kommt, das wissen sie, mit Sicherheit. Aber sie ist noch nicht da. Und immer wieder schauen sie in Richtung Osten, bricht bald der Morgen an. Sie zählen die Stunden, die Minuten und dann sehen sie den ersten Streifen Licht. Der Morgen, er bricht an. Und die Sehnsucht wird in diesem Vers ja doch dadurch verstärkt, dass es wiederholt wird. Mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Wie ist das bei dir und bei mir? Sehnen wir uns danach aus Gottes Wort in unser Herz hinein, seine Vergebung zugesprochen zu bekommen? Wie kostbar ist sie für uns? Haben wir sie inzwischen als selbstverständlich akzeptiert? Oder warten unsere Seele sehnsüchtig darauf, dass Gott zu uns spricht? Es geht nicht darum, dass wir an seine Vergebung zweifeln. Es ist vielmehr wie zwei Liebenden. Sie wissen, dass sie sich lieben und sie wissen sich auch der Liebe des anderen gewiss. Und dennoch sehnen sie sich danach, dass der andere diese Liebe immer wieder betont, immer wieder zeigt, immer wieder zum Ausdruck bringt. Es ist wie Nahrung für die Seele, ohne die sie verkümmert. Lese in Gottes Wort, suche seinen Zuspruch, lass dich immer wieder von ihm ermutigen und bestätigen, dass er dich liebt, dass er dir vergibt, dass er dich tröstet und segnet. Wende dich ihm zu im Gebet mit Liedern, kurz, lebe eine enge Beziehung mit deinem Herrn und harre so sehnsüchtig auf ihn wie der Dichter dieses Psalms, nämlich mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. In den letzten beiden Versen dieses Psalmes, 7 und 8, wendet sich der Dichter nun dem ganzen Volk Israel zu und er ruft, hoffe Israel auf den Herrn. Die Erlösung, die er selbst erfahren hat, können auch andere erfahren. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Israeliten sich dies auf der Wallfahrt Richtung Jerusalem sich gegenseitig zugerufen haben. Und auch wir dürfen das tun. Wir dürfen uns gegenseitig ermutigen. Und das heißt es nämlich, die Lasten der anderen zu tragen. Wenn einer von uns in eine Krise steckt, gibt es immer anderen, die Gnade, die gerade Gottes Nähe und seine Vergebung deutlich spüren. Und sie dürfen die anderen stärken. Dazu sind wir als Gemeinde und nicht als Einzelgänger mit Gott unterwegs. Bist du vielleicht gerade in einer solchen Glaubenskrise? Sehnst du dir Gottes Trost, seine Nähe herbei, aber du spürst gar nichts? Dann teile es anderen mit. Nach dem Gottesdienst bieten wir in der Regel Gebet und Segen an. Nehme das in Anspruch. Lasse zu, dass anderen für dich beten, mit dir beten, dich ermutigen. Denn wie es hier heißt, bei dem Herrn ist Gnade und viel Erlösung ist bei ihm. Im Grundtext steht sogar viele Erlösungen. Im deutschen Sprachraum kennen wir Erlösung nicht als Plural, aber im Hebräischen geht das. Und es drückt die Größe der Erlösung aus. Vollständige Befreiung von Sünde und Schuld. Ein Neuanfang ist möglich. Gott ist gnädig und barmherzig. Und diese Gewissheit wird auch im letzten Vers noch einmal betont. Gott kann und will Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Dieses Versprechen galt und gilt weiterhin Israel. Insbesondere in Römer 11 wird das sehr ausführlich besprochen, dass Israel am Ende der Zeiten auch ganz, dass Gott ganz Israel erlösen wird. Aber dieser Zuspruch gilt auch uns. Denn Jesus ist der Messias der ganzen Welt. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist ihm vertrauen, unsere Sünde bekennen und um Vergebung bitten. Wir werden gleich zusammen das Abendmahl feiern. Einen schöneren Abschluss dieses Gottesdienstes können wir uns nicht wünschen. Es ist die Erinnerung daran, dass Jesus Christus selbst durch seinen Tod diese Erlösung ermöglicht hat und uns zuspricht. Lasst uns daher zum nächsten Lied aufstehen und gemeinsam singen, seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Amen.